Ask Me Anything, ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen? Oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
Hallo Christina, freue mich auf unseren Podcast.
Schön.
Gut, mein Name ist Karl-Matthäus Schmidt. Ich wurde als Sohn einer bayerischen Bankiersfamilie in der 6. Generation geboren. Nach dem Besuch einer Waldorfschule absolvierte ich während des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mehrere Praktika im In- und Ausland. Unter anderem in Luxemburg arbeitete am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen. Mit mehreren Mitstreitern gründete ich 1994 die Consors Discount Broker als Zweigniederlassung der Schmidt Bank. Consors war der erste funktionsfähige Online-Broker in Deutschland. 1998 erfolgte die Umwandlung von Consors in eine GmbH und anschließend in eine Aktiengesellschaft. 1999 verlieh mir die Wirtschaftswoche den Titel Unternehmer des Jahres und ein Jahr darauf kürte mich Horizont mit dem Horizont Award zum Mann des Jahres. Ich bin außerdem Jurymitglied bei Top 100, einer Auszeichnung für die innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand.
Okay, bis hierhin. Stimmt das alles?
Nein, das Letzte habe ich übersehen, das stimmt nicht mehr, da bin ich nicht mehr dabei,
okay.
Nicht mehr in dieser Jury, aber sonst stimmt alles.
Genau, also in erster Linie haben wir uns ja getroffen, weil du jetzt eben Gründer und Geschäftsführer von der Quirinbank bist und dann im Zuge ja auch Quirion als Robo-Advisor gegründet hast und unter anderem ja auch aktuell mit André ja, zusammen, also bist du ja Mitautor oder hast einen Beitrag auch zu dem Buch von André Bajorat beigetragen. Genau, vorab aber erstmal ein paar persönliche Dinge. Also als ich las, 6. Generation Bankerdynastie, wie glamourös muss ich mir denn ein Leben als Kind einer Bankendynastie vorstellen? Da fallen mir ja so große Namen ein wie Rothschild oder Warburg. Wie glamourös war das in deiner Kindheit?
Das war eigentlich gar nicht groß glamourös, denn die Schmidt Bank war ja in Nordbayern, später dann in Sachsen und Thüringen und war eine Privatbank, ja, aber hatte eben auch einen sehr starken Sparkassenfokus, war also quasi für den örtlichen Mittelstand eben und auch für Handwerker da. Von der Seite, mein Leben war eigentlich, oder meine Kindheit war sehr normal, ich bin ganz normal aufgewachsen und das, was ich natürlich trotzdem mitbekommen habe, ist durch die vielen Gespräche, die mein Vater auch mit Unternehmern geführt hat, sozusagen, wie dieses unternehmerische Gen, das habe ich da schon mitbekommen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und Spaß gemacht. Aber glamourös war das nicht. Ich habe sozusagen das Unternehmertum meines Vaters als sehr, sehr große und viel Arbeit kennengelernt.
Aber hatte ich das als Kind da nicht gelangweilt, wenn es schon wieder um Geld ging? Ich kenne das immer von meinen Kindern, sobald man über Geld spricht, schalten die ab.
Aber es ging eben nicht um Geld in den Gesprächen, sondern hinter Geld steckt ja, oder Geldbedarf, was ja eine Bank hauptsächlich oder so eine Bank wie die Schmidt Bank befriedigt hat, ging es ja hauptsächlich darum, dann sozusagen unternehmerische Ideen oder Kreativität letztendlich auch zu befeuern, also platt gesagt Investitionen. Und das fand ich eben das Spannende. Und wenn dann eben mal Unternehmer bei uns zu Hause waren, dann mitzubekommen, ja, was tun die, wo investieren die, was sind eigentlich deren Sorgen und Nöten? Und das war das, was mich fasziniert hat. Ja, mein Vater, der hat viel gearbeitet und es war wirklich so, dass er am Samstag auch seine ganzen Kreditakten durchgearbeitet hat. Und dann habe ich mich als kleiner Junge dann oft daneben gesetzt und habe dann gemalt. Mhm. Er hat die roten Haken gemacht und ich habe gemalt.
Mit dem gleichen Stift quasi.
Nee, mit anderen, aber das war sozusagen meine Kindheit.
Also in den Unterlagen deines Vaters fanden dann nicht plötzlich Wachsmalstifte.
Nein, das nicht.
Okay, wie alt warst du da?
Ja, da war ich, ja, ich weiß nicht, wie alt ich war, ja, vielleicht 5, 6, 7 muss es gewesen sein, ne?
Aber wenn man so früh damit in Berührung kommt, wie sehr hat man denn die Option auf eine alternative Berufswahl? Also dein Onkel ist ja auch ein sehr bekannter Rechtswissenschaftler. Auch da ist eine starke Prägung da. Wie sehr konntest du dich da persönlich
entfalten? Es gab auch einen Großonkel, der Vorstand in der Dresdner Bank war. Also es war schon auch irgendwo ziemlich banklastig. Also mein Vater hat da nie großen Druck ausgeübt, sondern hat versucht, uns zu begeistern, vornehmlich von unternehmerischem Handeln. Und das war wahrscheinlich ein kluger Schritt. Mhm. So war immer da auch eine Lust da, sozusagen sich mit diesem Bankwesen zu beschäftigen. Und sagen wir, Ende der Schulzeit war es tatsächlich so, dass für mich auch andere Alternativen zur Wahl standen. Mhm. Also ich habe mich zum Beispiel für Design interessiert, also Industriedesign, Möbeldesign und solche Themen. Habe aber dann für mich schon beschlossen, A, da muss man schon verdammt gut sein. Und B, war es dann so, dass ich nach dem Abitur zur Bundeswehr ging und da hatte man viel Zeit und ja, das war auch ein bisschen langweilig und da haben wir mittags immer Telebörse geguckt.
Ah ja.
Mhm. Und das wird dir wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber es war quasi in Sat.1 so eine Börsensendung und das hat mir einfach fasziniert. Und darum, da, also über die Börse kam dann quasi, was ja auch heute noch mein Leben beschäftigt und prägt, kam eigentlich die Leidenschaft sozusagen dann auch Richtung Bank zu gehen. Also wenn du so willst.
War es gar nicht dein Vater, sondern das Fernsehen, was dich
Sat.1.
Sat.1 zur Geldanlage.
Genau.
Also doch für was gut, offensichtlich.
Genau.
Aha, okay. Aber hattest du einen strengen Vater, also der dann dich da sehr gepusht hat, auch als du dann sozusagen die Entscheidung gefällt hattest, dann doch in seine Fußstapfen zu treten?
Nee, ich habe keinen strengen Vater gehabt und habe ihn. Hier lebt er noch und von der Seite her, nee, er hat mir da immer viel Freiraum gelassen und wie ich dann irgendwann zum Ende des Studiums mit der Konsorsidee rumkam, hat er das eigentlich immer auch gefördert, auch wenn das er selber in diesem Segment nie tätig war. Also nee, also streng war er nicht.
Da kam nicht irgendwie der Satz, ey Bub, das ist doch nichts, mach du erstmal was Gescheites oder so.
Nee, das kam nicht, sondern er hat sich gefreut, dass ich eben mich mit diesen Themen im weitesten Sinn mit dem Bank- und Börsenwesen beschäftigt habe. Mhm. Und von der Seite war er begeistert, auch wenn das, wie gesagt, nicht sein Kernthema war, weil er ein Kreditmann war.
Mhm. Okay, aber du hattest das ja auch vorgelesen, du bist ja auf eine Waldorfschule gegangen. Ist daher auch dieses Interesse auch parallel für Design, Gestalten? Ist ja das Konzept der Waldorfschulen, da dieses Fördern individueller, sehr musischer Talente.
Bestimmt. Also sagen wir, von meinen Eltern habe ich jetzt im handwerklichen oder künstlerischen Sinn nicht so viel mitbekommen. Mein Vater war da sehr in der Kunstszene damals, schon in den 60er Jahren unterwegs. Hat auch eine Galerie quasi in den Bankräumen sozusagen aufgemacht. Mhm. Aber sonst konnte er eigentlich nur einen Nagel in die Wand schlagen. Das war, mehr ging jetzt künstlerisch nicht. Und es ist schon richtig, dass ich sagen wir, durch die Waldorfschule überhaupt das kennengelernt habe, dieses Künstlerische und dieses Kreative und das auch irgendwo mir Spaß gemacht hat. Mhm. Und wenn du so willst, ja, hat die Waldorfschule wahrscheinlich schon sozusagen mein Business-Developer-Gen.
Tatsächlich, das ist ja eine, auch
sozusagen entwickelt.
Spannend, ja.
Und deswegen, ich war immer da sehr glücklich, weil wie gesagt, ich Dinge dort mitbekommen habe in der Schule, die ich von zu Hause habe nicht mitbekommen konnte. Mhm. Und deswegen war das für mich jetzt, und das glaube ich, muss ich jetzt Kind ist es ganz individuell, aber für mich war das eine gute Schule.
Was nimmst du heute sozusagen noch aus dieser Waldorfzeit mit in deinen täglichen Alltag? Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest? Also ich meine, wenn man ja mit anderen Leuten aus der Branche reden, die sind dann irgendwie knallhart auf irgendwelche Gymnasien gegangen, knallhart auf irgendwelche sonst wie Business Schools. Waldorfschule ist eher erstmal ungewöhnlich. Würdest du sagen, es gibt Skills, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast, die bei dir auch besonders sind?
Also das müssen andere beurteilen, aber vielleicht ganz kurz, ich bin kein Anthroposoph, also ich war nur auf einer Steinerschule und meine Mutter hat mich aus ganz praktischen Gründen dahin geschickt, weil die Schule recht nah war, damals in Nürnberg. Trotz alledem, wie gesagt, ich bin da sehr glücklich und ich habe neben diesen gestalterischen, künstlerischen, also ich bin jetzt kein Künstler, aber dieses Gestalterische in meinem Rahmen habe ich definitiv wahrscheinlich schon, also dem Umgang mit Menschen da vielleicht mitbekommen. Und das prägt einen schon, dass man sozusagen erstmal das Gute in den Menschen versucht zu sehen, seine Fähigkeiten und die versucht auch zu fördern. Und das war schon ein Element, was ich, glaube ich, in dieser Schule kennengelernt habe.
Mhm. Ja. Musstest du denn dann, nachdem du diese Entscheidung getroffen hattest, eben in die Fußstapfen deines Vaters zu treten, auch durch alle Etagen der Bank durch? Also so, der Sohn muss erst mal Kaffee kochen und dann irgendwann auch mal in der Führungsetage mal ein paar Wochen arbeiten, oder hast du das gar nicht gemacht?
Nee, das war ganz anders. Ich war damals, habe ich studiert und habe quasi, war auch in einem Börsenverein an der Universität Nürnberg, mhm, und haben uns jeden Montag getroffen und haben über Börse gesprochen. Und wir waren alle verrückt nach Börse, haben nach Anlagen gesucht und haben uns ausgetauscht. Und dann war irgendwo eigentlich, kam irgendwann mal die Frage auf, warum gibt es nicht eine Bank, die sozusagen schnell abwickelt, die kostengünstig abwickelt, die auch die relevanten Informationen den Anlegern zur Verfügung stellt. Und so ist dann die Idee von Consors Discountburger, mhm, oder der heutigen Consors Bank entstanden, aus dem Studium heraus. Und dann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, ich habe hier eine coole Idee, hier ist ein Markt, hier gibt es Menschen, die brauchen sowas und sowas gibt es nicht. Und wir brauchen natürlich schon eine Bankstruktur und haben das, wenn du so willst, als Abteilung innerhalb mhm, der Schmidt Bank dann gegründet. Mhm. Von der Seite habe ich also nicht Kaffee kochen, sozusagen mich durch die Hierarchien bewegt, sondern ich bin mit einer unternehmerischen Idee angekommen. Mhm. Es war aber dann im Lauf der Zeit so, dass mein Vater mal irgendwann das Management in einem Bereich auswechseln musste, nämlich in dem Abwicklungsbereich, im Wertpapierbereich der Bank. Und dann war ich auf einmal auch Manager in der Schmidt Bank über Nacht als junger Kerl.
Ups.
Mit ganz neuen Herausforderungen. Mhm. Aber auch das ist irgendwie dann gut gegangen und es wurde dann später auch ein Teil von Consors.
Ja. Okay, also.
Genau, also ich kam über
nicht erstmal die Sporen verdienen, Edu.
Nee, ich kam über die unternehmerische Idee und dann ist irgendwie das andere so dazugekommen. Ich selber war ja nie tätig, wenn du so willst, in der Schmidt Bank, genau, sondern war immer in Anführungsstrichen nur bei Consors.
Wie sehr ist denn dein Vater heute noch Berater in deiner Tätigkeit? Oder kann er die Füße stillhalten, wenn der Sohn da irgendwas macht, was er nicht gut findet?
Nee, also mein Vater begleitet heute einfach positiv. Die Bank freut sich, dass ich weiter im Bankwesen bin und ja, ich kann mich mit ihm austauschen, das ist mir auch was wert, aber das, ja, er ist 85, das sind jetzt keine strategischen Diskussionen, aber wir tauschen uns aus und das ist mir auch wichtig.
Ja, ja, das ist ja auch quasi, wenn man die Expertise im Haus hat,
genau,
ist es ja auch nicht verkehrt, dann mal zu fragen, oder? Nee. Aber es gibt ja so, in der Vorbereitung dieses Interviews habe ich dann natürlich auch gedacht, es gibt natürlich auch so Väter, die dann so schwer loslassen können. Und wenn dann die Söhne etwas doch Vergleichbares oder im gleichen Umfeld sind, dann doch immer noch sehr präsent einfach auch als Eltern sind. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, wie sehr man dann auch loslassen kann, ne?
Na, ich war der Jüngste und hatte wahrscheinlich dadurch schon immer so einen gewissen Unabhängigkeitsgeist in mir. Und dadurch, dass ich quasi erst was Eigenes gemacht habe mit Consors, gab es diese Situation nicht, dass das anstrengend wurde im Sinne von Nachfolge, wie ich das auch von vielen Unternehmen, Familien kenne und auch Freunden kenne, wo sozusagen der Vater dann doch sehr überstrahlt und das für die nachfolgende Generation schwierig wird. Und das hatte ich überhaupt nicht. Es ist einfach anders gekommen und von der Seite her, nee, alles gut.
Okay, deine Augen strahlen auch noch, wenn du über deinen Vater redest. Jetzt hast du ja, oder beziehungsweise die Schmidt Bank ist ja 2001 im Zuge des neuen Marktes wie sagt man, eingestellt worden?
Nee, das war anders. Die Schmidt Bank hat Schwierigkeiten im Kreditgeschäft gehabt. Mhm. Also sprich, sind einfach Kredite nicht zurückgezahlt worden. Und klar, da wurden auch Fehler gemacht, aber gab es auch, war auch eine schwierige Struktur in Oberfranken und auch in den neuen Bundesländern damals, die wirtschaftliche Situation. So ist die Schmidt Bank in Schwierigkeiten geraten und wurde dann übernommen und ich quasi mitverkauft. Das hat mit dem neuen Markt jetzt gar nichts zu tun, sondern das war ein originäres Thema in dem Kreditgeschäft der Schmidt Bank.
Ja. Was hast du aus dieser Zeit so für dich mitgenommen? Ich meine, du warst ja nicht nur unternehmerisch irgendwie davon abhängig, auch familiär. Wie sehr hat dich das geprägt, einfach diesen Zusammenbruch einer, naja, in sechster Generation quasi zu erleben?
Naja, das hat mich brutal geprägt bis heute. Was nehme ich aus der Zeit mit? Glaube ich, vielschichtig. Zum einen gab es natürlich dann am Ende, wo ich auch dann beteiligt war, sozusagen die Idee, Konsors zu verkaufen und somit die Schmidt-Bank zu stabilisieren und zu retten, was nicht geklappt hat. Und aus diesen Verhandlungen, die auch mit großen Häusern stattgefunden hat, habe ich eigentlich gelernt, wie auch in höchsten Etagen gelogen wird und ja, nicht fair gespielt, und das hat mich eigentlich tiefst getroffen, weil ich das nicht kannte aus der Welt des Unternehmertums meines Vaters und meiner Familie und auch meiner mütterlichen Familie. Sowas kannte ich nicht, und da gab es dann schon auch einen Moment, wo ich mich gefragt habe, habe ich eigentlich jemals noch mal Lust, in dieser Industrie zu arbeiten, weil das einfach frustrierend war. Und das ist sozusagen das eine Learning, und das andere ist, dass sozusagen durch die Krise, wenn du so willst, wie beim Monopoly-Spiel, ich auf einmal zurück auf Start war. Sozusagen, ich musste nochmal von neuem anfangen, war auf einmal angestellter Manager in einer französischen Großbank und Großkonzern. Und das war eine völlig neue Situation. So wie es war, meine unternehmerische Welt, mein unternehmerisches Zuhause mit der Familienbank und Konsors einfach weg. Mhm. Und von der Seite her ging es dann schon nochmal drum, Wunden lecken und zu überlegen, was mache ich eigentlich und wie gehe ich mit der Situation um und was ist sozusagen mein nächster Schritt jetzt, wie mache ich weiter? Ja. Und wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, aber am Ende habe ich mich entschieden, das zu tun, wo ich glaube, dass ich auch eine Ahnung habe und bin deswegen, wenn du so willst, mal im Groben gesagt in dem Anlagegeschäft geblieben und bin da auch sehr glücklich, dass ich aus heutiger Sicht das so getan habe.
Aber du warst ja auch sehr jung, meines Wissens kaum 25, ne? Letztendlich, als du auch Konsors gegründet hast, oder?
Genau.
Ja, und dann wenige Jahre später, so, ich meine, wie geht man damit als frisch von der Uni junger Mensch? Ohnehin könnte ich mir vorstellen, damals war das ja auch noch eine andere Bankenlandschaft, auch von den Akteuren, die da beteiligt waren. Also zwei Fragen. Zum einen, wie bist du damit umgegangen damals, dass du früh gegründet hast? Heute ist das ja völlig normal, mit 25 zu gründen, auch in Fintech oder sowas. Damals wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Also auf welche Widerstände bist du gestoßen? Und dann zu scheitern. Hattest du das Gefühl dann zu erleben, na, ist ja kein Wunder, ist ja noch so jung oder so?
Und ich fange mal mit dem Scheitern an. Ich sag mal, die Konsors-Idee ist ja nicht gescheitert, sondern wenn du so willst, sind wir als Familie oder als Familienunternehmen gescheitert. Und das war natürlich eine brutale, das war wirklich wie auf Null, ne? So wie ich vorhin gesagt habe, man musste zurück auf Start und überlegen, meine Basis ist weg. Was mache ich jetzt und wo ist mein Zuhause? Und das war jetzt keine leichte Zeit, insbesondere weil ich auch persönlich haftend war. Es war also auch mit Sorgen verbunden, und da muss man sich halt irgendwann überlegen, bekämpfe ich die Vergangenheit, was für mich eine Option gewesen wäre, sozusagen, da auch, da geht es ja dann immer auch um Geld, dann rechtliche Themen, oder widme ich mich der Zukunft zu? Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, dass ich mich der Zukunft widme und was Neues machen will. Und das war, wenn du so willst, dann die Entscheidung, die ich getätigt habe, sozusagen in der Branche zu bleiben und B, eben mich mit der Zukunft zu beschäftigen, nicht mit der Vergangenheit, und das dann irgendwo auch abzuschließen. Und das ist, also sag mal so, ich muss das jetzt nicht nochmal in meinem Leben
erleben. Das glaube ich.
Ja. Diese Zeit vermisse ich nicht. Und bin froh, dass ich das irgendwie da meinen neuen Weg gefunden habe. Und zu deiner Frage, ja, wenn man jung ist, vielleicht ist es einfacher, jünger zu scheitern, als älter zu scheitern. Mhm. Und von der Seite war das wahrscheinlich besser mit 31 oder wie alt ich da war, das zu erleben, als das jetzt mit 51.
Ja. Ja, weil, also, triffst du, oder nein, triffst du, die Frage ist natürlich blöd, natürlich triffst du sie, aber du triffst ja sehr viele junge Menschen, die in dem gleichen Alter sind. Spürst du einen Unterschied in der Herangehensweise an die Gründung, wenn du heute so junge Fintech-Gründer siehst, die vielleicht auch 25 sind? Gehen die anders in diese Branche rein?
Also Punkt 1, freue ich mich erstmal, dass es überhaupt viel mehr Gründer gibt. Damals in meinem Studium wurden wir eigentlich alle irgendwie ausgebildet für Großkonzerne oder für Beratungsunternehmen. Und dass wir jetzt heute der Gründer wichtiger ist und Gesellschaft wie sogar Fernsehshows haben, das finde ich großartig. Also von der Seite her, ich glaube, wir haben da schon einen Schritt nach vorn gemacht und ich würde mir wünschen, dass sozusagen das alles noch viel mehr und größer wird. Ich sag mal, der Unterschied zu damals ist, dass es heute, glaube ich, die jungen Leute besser ausgebildet sind, mehr, viel klarer sind. Manchmal sind sie vielleicht mir zu, so nach dem Motto, wann ist die nächste Runde und so weiter, vielleicht zu stark kapitalmarktorientiert und denken schon über die nächste Bewertung mehr nach, als wie ich erfolgreich was Gutes für den Kunden tun kann. Aber insgesamt finde ich das großartig, dass wir heute eine viel größere Selbstständigkeit und Gründerkultur haben als zu meiner Zeit. Und ich glaube, wir brauchen da noch viel mehr in Deutschland, um erfolgreich wieder als Nation oder noch oder überhaupt unsere Position zu halten.
Du hast ja selber 5 Kinder. Würdest du ihnen oder wie soll man es ausdrücken? Rätst du ihnen dazu, Gründer zu werden?
Also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn meine Kinder auch Lust haben am Unternehmertum und gründen. Also das würde mich definitiv sehr freuen als Vater.
Okay, also trotz eben auch dieser vielen, vielen Unsicherheiten, die du ja mit allen Auf und Abs hier erlebt hast, am eigenen Leib.
Ich habe die Tage irgendwo eine Umfrage gelesen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass angeblich über 50% der Deutschen, also der Jungen, Beamte werden wollen. Also wenn an dieser
ist das so?
Das stand irgendwo, wenn da irgendwie
also das
was...
Also das mal raussuchen, das wäre ja katastrophal.
Ja, wenn da Wahrheit dran ist, dann wäre es echt Katastroph. Also ich glaube, natürlich ist Unternehmertum Stress und mehr Stress, als wenn ich Beamter bin. Aber sozusagen die Idee, dass ich auch was verwirklichen kann, was mich selbst antreibt und mich glücklich macht, das finde ich schon ein schönes Erlebnis. Mhm. Und deswegen, ich würde mich freuen, das muss zu einem Kind passen, ja, also passt nicht zu jedem, aber wenn es irgendwie passt, würde ich mich sehr freuen.
Mhm. Jetzt muss ich gerade mal unter den Tisch gucken. In der Tat, über die frühen Artikel habe ich dann auch mal gelesen, der Turnschuhbanker. Jetzt habe ich gerade geguckt, du hast sie immer noch an. Wie viel ist denn davon übrig geblieben?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so oft immer Turnschuhe anhatte.
Scheint so, oder? Zumindest ist das den Journalisten offenbar immer aufgefallen.
Ja, da wurde viel Quatsch geschrieben. Ja, wie viel davon übrig geblieben ist, definitiv. Also wenn ich manchmal so auf so Branchen-Events bin, merke ich, dass das nicht zwingend meine Welt ist. Ob ich das jetzt an Turnschuh festmachen möchte, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich mir ein bisschen Neugierde und Freude an der Bankbranche erhalten habe. Und manchmal ist das schon alles sehr steif und festgefahren in dieser
Branche. Nach wie vor, ja?
Ja.
Nimmst du das so wahr, ja?
Das nehme ich so wahr, definitiv.
Also wenn man nicht gerade zu den jungen Wilden geht, dann...
Dann wird es langweilig.
Okay, du schlägst also mit den Turnschuhen die Brücke zwischen.
Ich gebe mir Mühe.
Oben Anzug, unten Turnschuh, ja. Würdest du denn nochmal eine Bank gründen?
Ja, wenn du so willst, habe ich jetzt irgendwie zwei Banken gegründet. Also ich würde jetzt mal die These aufstellen, eine dritte muss es nicht sein.
Hätte ja auch sein können, dass du sagst, ich kann nichts anderes oder sowas als Banken gründen.
Ja, aber wir haben hier bei Quirin, bei der Quirin Privatbank mit Quirin nur so viele Dinge zu tun, sodass ich jetzt tatsächlich überhaupt kein Bedürfnis habe, da eine dritte Bank zu gründen. Also von der Seite, ich bin da so sehr glücklich.
Mhm, okay. Wie erklärst du denn, deine Kinder sind ja, haben ja eine große alterliche Spannbreite, wie erklärst du denn deinen Kindern das Thema, was ist eine Bank?
Also wie ich eine Bank erkläre, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Aber wenn du so willst, wir sind ja zwar Bank, aber unser Schwerpunkt bei Quirin ist ja, dass wir den Menschen helfen wollen, ihr Geld so anzulegen, dass es nach Möglichkeit mehr wird und nicht weniger. Und wir versuchen das eben sehr transparent zu machen, indem wir, wie du das von einem Steuerberater oder Architekt kennst, dass wir uns ausschließlich vom Kunden bezahlen lassen und nicht so wie in der Bankbranche es üblich ist, eben über Provisionen.
In den USA ist das ja populärer, das ist ja in Deutschland quasi, also gerade auch zum Zeitpunkt der Gründung war das ja völlig neuartig. Ne?
Das ist, war völlig neuartig und ist, sag mal, es gibt trotzdem noch keine Bank, die das in der Konsequenz macht, dass sie eben ausschließlich vom Kunden bezahlt wird. Man nennt das übrigens in Amerika oder sonst wo unabhängige Beratung oder unabhängige Anlageberatung, was unser Geist ist. Ne? Es geht darum, sozusagen die unabhängigen Rat zu geben, wie du dein Vermögen anlegen kannst, damit es am Ende auch mehr wird. So, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wo war deine Frage?
Wie du deinen Kindern das Thema Bank erklärst.
Genau, und ich erkläre ihnen das ganz einfach eben, so wie ich es dir gerade erklärt habe. Wenn du jetzt auf die Bank selbst gehst, ist es natürlich so, dass eine Bank ja, Gelder von Kunden annimmt, die letztendlich der Bank dann Kredit geben und anderen, die Geld benötigen, also sprich die Unternehmen, sozusagen dann wieder ausleiht. Das ist ja das Kernwesen einer Bank. Und diese Funktion, diese Kritik kann man vielleicht an der Stelle dann gleich mal einbinden. Das ist in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten vielleicht 30 Jahren haben die Banken sozusagen diese Kernfunktion, sozusagen Unternehmen mit Geldern zu versorgen und auf der anderen Seite Einlagen entgegenzunehmen, irgendwo verloren und haben sich in den weltweiten Finanzsphären getummelt, was nicht zum Wohle der Aktionäre und der Privatanleger vonstatten gehen. Aber so versuche ich es, das den Kindern zu erläutern. Also wir bei Quirin helfen einfach, dass die Kunden bessere Anleger werden.
Was würdest du denn sagen, ab wann sollten denn Kinder konsequent ihr Taschengeld sparen?
Das ist jetzt aber ein harter erzieherischer Auftrag, da will ich mich jetzt nicht in die Familienplanung einmischen, ob das Taschengeld gespart werden soll.
Ja.
Aber man kann auch natürlich zum Beispiel das Kindergeld sparen, was eine gute Regel ist. Und ich versuche das, also ich mache das insbesondere mit dem Kindergeld, wenn du so willst, seit der Geburt der Kinder sozusagen regelmäßig am Kapitalmarkt anzulegen. Was wir bei Quirion auch ab 30 Euro im Monat anbieten, weil sozusagen dieses regelmäßige Sparen ist sozusagen die größte Vermögensbildung, die du machen kannst,
diese
Disziplin.
Ja. Nee, ich meinte eher, wann würdest du sagen, wann sollten Kinder anfangen, selber ihr Taschengeld zu sparen? Und wenn es nur Pfennigbeträge sind oder Centbeträge, um sozusagen dieses Thema zu verstehen?
Okay, ich persönlich halte es für wichtig, dass sozusagen dieser Sparelement stattfindet, aber ich sag mal, das fängt vielleicht mit 14, 15, würde ich mal sagen, ist es ein gutes Thema, wo man das mal anfangen kann, zwischen Konsum und Investieren zu unterscheiden und Kindern das da beizubringen. Also mein 19-Jähriger, der ist in seiner Freundeskreis sozusagen schon durch die Herkunft, wenn du so willst.
Er durfte nicht anders.
durch das, weil er sich damit beschäftigt, natürlich zum gefragten Ratgeber seinem Freundeskreis
geht schon
geworden.
Los.
Von der Seite, das beschäftigt dann in dem Alter natürlich erst recht, aber ich würde mal sagen, ein paar Jahre davor können Kinder das schon verstehen.
Wann hast du denn dein erstes Aktienpaket gekauft?
Also ich war 14. Und habe damals mit meinem Vater und mit meinem Bruder zusammen in BASF investiert. 140 Mark waren das damals.
Ja. Wo hast du das Geld her? Hast du Zeitung ausgetragen? Oder?
Ja, ich habe Zeitung ausgetragen. Also wo es da sozusagen mein Anteil herkam, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe das immer spaßeshalber ausgerechnet. Wenn meine Eltern mir, um meine größere Summe zu nehmen, leichter zu rechnen, bei der Geburt 30.000 sozusagen geschenkt hätte, wäre das heute eine Million. Und das wäre auch nicht so schlecht. Also daran siehst du schon, dass sozusagen die Kapitalmärkte auf lange Sicht eben eine unheimliche Entwicklung ist. Und deswegen, um deine Frage zurückzukommen, vielleicht Kinder können das noch nicht am Anfang begreifen, aber je früher Eltern begreifen, sozusagen zu sparen für die Kinder, für Studium und für was auch immer, desto besser.
Genau, lass uns mal ein bisschen mehr noch über Querien sprechen, haben wir zwar natürlich jetzt auch schon ein bisschen gemacht, auch immer das Thema Sparen, aber setzen wir mal unseren Fokus ein bisschen mehr noch darauf. Jetzt mal, als Querien gegründet wurde, war ja gerade vieles auch im Umbruch, dieser Einsatz von Technologie etc. etc. Wie sehr hast du früh erkannt, dass das die Zukunft der Bankenindustrie sein wird?
Technologie, ja, das ist eigentlich schon in der Consors-Welt. Das war 94, haben wir uns sehr mit Technologie beschäftigt. Und wir waren auch damals sozusagen die erste Bank, die voll elektronisch eine Order an die Börse gebracht hat und dort keinen Händler hatte und die Order voll elektronisch dem Kunden auch zurückgebracht hat, mit Ausführungskursen, allen drum und dran. Und mit meinem damaligen Partner Rainer Mauch und uns beiden war immer klar, wir haben überhaupt keine Lust, da ein riesen Callcenter aufzumachen und haben damals schon Consors ein Jahr nach dem Start, wir fingen mit Fax an, da kann man heute wirklich nur drüber lachen, haben wir dann schon BTX und DATEX-J, wie das damals hieß, eingesetzt und später kam dann das Internet und es war eine wichtige Entscheidung, also es stand noch gar nicht so fest, was gewinnt am Ende. Und deswegen habe ich mich persönlich immer schon sehr früh mit Technologie beschäftigt, auch wenn ich Betriebswirt bin. Und bei Quirin selber, das ist ja, wir haben ja Filialen mit Beratern draußen, ab 200.000 Euro kannst du quasi so ganz physische Beratungen bekommen. Quirion ist ab 1.000 Euro im Netz. Und dort konnte ich sozusagen, wenn du so willst, diese Erfahrung gerade auch mit Technologie besonders dann auch einsetzen, wie wir dann 2013 Quirion gegründet haben als der erste Robo in Deutschland, wo wir dann sozusagen das Quirin-Angebot eben auch einer breiteren Bevölkerungsschichten, die weniger Geld haben oder die einfach digital unterwegs sind, zur Verfügung gestellt haben. Und von der Seite her, das ist, wenn du so willst, kam dann über Quirion dann die Verbindung von Beratung physisch und eben Digitalisierung. Das hat sich dann gut gefügt und schließt dann sozusagen auch meinen Erfahrungshintergrund von Consors ein. Daneben ist natürlich Bankgeschäft, weil am Ende alles in Bits und Bytes da liegt. Jeder Kontostand ist ja irgendwann irgendwo im Computer oder in einer Datenbank abgelegt. Musst du dich unweigerlich natürlich sehr stark auch mit IT und solchen Themen in deiner Bankinfrastruktur im Backend beschäftigen. Ja. Und das tue ich, auch wenn ich es selber nicht programmieren kann.
Das, obwohl du deine...
Es hat irgendwie im Betriebswirtschaftsstudium war das nur ein kleiner Teil. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich mit IT-Themen, das macht mir auch großen Spaß.
Wie wichtig ist dann, nochmal zurück auf ganz früher, das Thema Design für dich auch im Frontend? Hat das guckst du da drüber und denkst irgendwie, oh, das sieht aber schön aus, oder tritt das in den Hintergrund für dich jetzt mittlerweile?
Nee, das ist mir wichtig, aber ich habe auch gelernt, dass man seinen eigenen Geschmack da nicht zu arg als Maßstab nehmen soll. Und das UX-Design ist natürlich nochmal was anderes, wie ein Design eines schönen Möbelstücks.
Ja, natürlich. weil du sagst, die physischen Berater ab 200.000 und auch mit der Kombination, dass du sagst, sie sind ein bisschen älter, würdest du denn sagen, auch irgendwann braucht es die physischen Bankberater gar nicht mehr, weil die nachfolgende Generation, die dann die 200.000 Euro hat oder gar mehr, sind so digital? Oder werden die immer bleiben?
Also ich glaube schon, dass die physische Beratung immer bleiben wird. Es gibt ganz einfach vielleicht ab einem gewissen Vermögenssumme oder ab einem bestimmten Komplexitätsgrad gibt es einfach dieses menschliche Bedürfnis, mit einem Menschen sich austauschen zu wollen. Und das geht vielleicht nicht immer nur über die Maschine, weil es auch da andere Ebenen gibt, neben den logischen, die eine große Rolle spielt. Trotz alledem wird sich das Beraterbild sehr stark ändern. Früher war ja der Berater, der wusste, wo morgen die Börse steht und wo morgen der DAX ist. Das haben wir heute unseren Beratern schon beigebracht, dass weder sie das wissen noch wir. Das weiß aber auch sozusagen die EZB nicht. Das weiß niemand, wo die Märkte sind. Sondern es geht darum, für den Berater zu verstehen, was ist eigentlich die Situation, wohin willst du mit deinem Vermögen, was ist, sind deine Ziele, was ist ein für dich richtiges Risikolevel. Und da wird natürlich auch zukünftig sozusagen die Technik und KI bestimmt noch mehr den Berater unterstützen können. Aber der Berater ist, wenn du so willst, eigentlich mehr ein Übersetzer und einen, der sozusagen auch vielleicht die menschliche Komponente mit reinbringt. Und dafür wird es auch einen Bedarf geben. Trotz alledem ist natürlich der große Wachstumsmarkt sozusagen die digitale Geldanlage. Und weil die transparenter, kostengünstiger ist als das, was du heute an Fonds oder auch anderen Dingen erwerben kannst. Von der Seite sind wir von unserer Unternehmensstrategie überzeugt davon, dass wir sozusagen einen ganz breiten Robo haben und aufstellen werden und es auch ein breiter Markt sein wird. Das dauert noch ein bisschen, bis es sozusagen ein Massenphänomen wird. Und daneben gibt es eben eine hochspezialisierte, ganz menschliche Beratung, die eben auch man sich ab einem bestimmten Vermögen dann auch leisten kann.
So, okay, weiter geht's. Robos sind ja bislang so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, ich meine, ihr wart die Ersten damals, jetzt sind ja so ein paar nachgezogen und dennoch, vor ein paar Jahren dachte man, das ist der nächste heiße Scheiß, wie man so schön sagt, und irgendwie, aber so richtig angekommen ist es noch nicht. Hast du eine Erklärung dafür?
Meine Erklärung ist, dass ich diese Erwartung gar nicht gehabt habe.
Ah, okay. Trotzdem hast du dich in den Markt gewagt.
Nein, ich glaube, dass es man überschätzt kurzfristig, das hat, glaube ich, mal Bill Gates gesagt, die Veränderungen. Man überschätzt die kurzfristig und langfristig unterschätzt sie. Oder werden sie unterschätzt. Und davon bin ich auch überzeugt, der Robo ist so viel transparenter, so viel kostengünstiger. Jeder ist verrückt, wenn er irgendeine normale Geldanlage am Kapitalmarkt über einen klassischen Fonds oder sonst was macht. Und diese neue Dienstleistung, bis die verstanden wird und die Menschen annehmen, und da habe ich auch viel Erfahrung mit Konsors sammeln können, das war ja auch am Anfang ein langwieriges Geschäft, bis dann irgendwann das mal Klick macht, bis irgendwann die Menschen das verstehen. Und ich glaube, dass sozusagen dieser Klick, vielleicht dieser Tipping Point auch irgendwo die Negativzinsen sind. Die Menschen bekommen ja nichts mehr für ihr Geld, keine Zinsen mehr. Und damit musst du dich unweigerlich irgendwann auch mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Und dann ist die Frage, wie machst du das? Und dann ist aus meiner Sicht der Robo das attraktivste, kostengünstigste und beste Angebot. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das sozusagen den Markt nachhaltig verändern wird. Und machen wir uns nichts vor, auch heute in den Banken ist sozusagen, hinter dem Robo steckt ja in der Regel eine Vermögensverwaltung, sollte ich vielleicht dazu sagen, ist das heute noch eine Cash-Cow. Das heißt, die Banken verdienen mit Vermögensverwaltungen viel Geld. Und was wir tun, wir dritteln hier mal die Preise bei Quirion. So, und damit hast du ein wahnsinnig attraktives Angebot, was schon dem Markt sowohl auf Anbieterseite, aber eben auch für den Kunden nachhaltig verändert und verbessert. Und deswegen bin ich überzeugt davon. Ich kann dir nicht sagen, dauert es noch 5 Jahre oder 3 Jahre oder 7 Jahre, keine Ahnung. Mhm. Aber das Modell ist so attraktiv, dass es ein Erfolg wird. Mhm.
Wieso findet Quirion keine Retailbank als B2B2C-Partner?
Wir wollen kein technischer Dienstleister sein. Und wir verstehen es nicht als IT-Unternehmen, sondern wir wollen eine Endkundenmarke sein. Und es gibt nicht allzu viele Deals, und bei einem waren wir zweiter Sieger, das war ING DiBa, was Scalable gewonnen hat und eben nicht wir. Aber quasi ein rein White Label Dienstleister, das ist nicht unsere Geschichte. Unsere Geschichte ist, dass wir Endkunden gewinnen und die Marke auch durchsetzen, und die meisten Ausschreibungen, da geht es um technische Infrastruktur, und das ist nicht unser Geschäft.
Aber wäre eine White-Label-Lösung nicht ein smartes Vehikel für euch?
Ja, das ist, mag, aber dann, du lieferst dann in der Regel nicht das Asset-Management, du lieferst nur Technik. Mhm. Und das ist nicht unsere Geschichte. Unsere Geschichte ist, dass wir das Asset-Management mitliefern und damit eine Philosophie und eine Marke. Und wir stehen für ein Konzept im Asset-Management. Wir glauben nicht, dass Märkte zu prognostizieren sind, was übrigens wissenschaftlich eigentlich klar ist. Wir wollen den Menschen die Rendite, wenn du so willst, des weltweiten der Marktwirtschaft in ihre Depots legen. Und das ist unser Konzept, und davon sind wir überzeugt. Und wenn morgen einer kommt und sagt, wir machen hier Timing und kaufen, verkaufen, dann wissen wir, das funktioniert nicht. Und das ist nicht mit was Quirion verbunden wird. Mhm. Und deswegen, wir wollen schon auch unsere Philosophie, unsere Anlagephilosophie und damit auch unsere Marke durchsetzen. Und dort, wo das gefragt ist, machen wir auch mit und sonst nicht.
Mhm. Also die Bank hat ja mit der Honorarberatung einen echten USP. Aber wieso stagniert dann die Kundenzahl seit Jahren bei knapp 10.000?
Wenn du jetzt in der Privatbank bist, also bei Quirion, verdoppeln wir jedes Jahr unsere Kunden. In der Privatbank ist es so, dass wir heute einfach größere Kunden gewinnen. Wir gewinnen im Schnitt, ist der Kunde ja heute 400.000 Euro in der Privatbank, und wie wir gestartet sind, war irgendwo der Schnitt bei unter 200.000. Das heißt, wir gewinnen heute wertigere Kunden, aber dafür wenigere. Mhm. Und deswegen gewinnen wir PA immer nur ein paar hundert Kunden dazu. Mhm. Aber das spielt nicht die Rolle, sondern entscheidend für uns ist, wie stark sozusagen das Asset-Wachstum ist, also das, was bei uns angelegt wird. Und das war letztes Jahr 550 Millionen über beide Marken, wo wir wirklich sehr, sehr glücklich sind. Also das heißt, wir haben heute, gewinnen wir wertigere Kunden, und von der Seite, ich bin glücklich.
Mhm. Aber hast du keine Sorge, dass du in der Wahrnehmung, was ein Robo ist, andere jüngere Unternehmen mit einer nicht so traditionellen Philosophie vielleicht an euch vorbeiziehen könnten? So ein Scalable mit tollen Investoren, Wahnsinnspräsenz, irgendwie sehr digital orientiert.
Ne, mal platt gesagt, der Unterschied zwischen Scalable und uns ist, die werden von großen Finanzinvestoren oder auch strategischen Investoren wie BlackRock finanziert. Ne? Ja, ja. Und da hast du natürlich ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten. Wir finanzieren heute Quirion, wenn du so willst, als Mittelständler selber. Und da hast du nur eine Chance, wenn du ganz früh dabei bist. Von der Seite her sind wir in diesem Spiel, der David und die anderen die Goliaths, weil das BlackRock Geld hat und so viel investieren kann, wie sie wollen, das ist, glaube ich, klar. Und deswegen ist es eine Frage nach David und Goliath, und aber da fühlen wir uns wohl. mit dieser Rolle und glauben, wenn wir hart genug versuchen, den Kunden was Gutes zu tun und besser zu sein, dass es uns auch gelingt. Und immerhin haben wir den Testsieg 2018 von der Stiftung Warentest gewonnen. Und das zeigt schon, dass wir, glaube ich, ein sehr kundenorientiertes, gutes Angebot haben.
Aber welcher Investor sollte denn, oder würdest du dir wünschen, dass er bei euch anklopft? Oder ist das eine ganz strategische Entscheidung zu sagen, wir wollen überhaupt gar keinen Investor mit drin haben, um sozusagen die Gelddruckmaschine an der Seite zu haben?
Also wir öffnen oder haben uns geöffnet, deswegen haben wir ja auch Quirion rechtlich verselbstständigt in eine Aktiengesellschaft, weil natürlich in diesem Markt Investitionen auch notwendig sind, die vielleicht die Bank dauerhaft nicht alleine stemmen kann. Und wir haben uns da, wie gesagt, finde ich, mit überschaubaren Investitionen sehr guten Marktplatz erkämpft. Mhm. Wir sind irgendwie die Nummer 2 oder 3, je nachdem, wie man den Markt definiert. So, und deswegen, wir öffnen uns. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht eine klassische Situation, weil natürlich Quirion irgendwo schon auch ein Teil der Bank ist, und das muss ein Investor auch gefallen. Um dir ein Beispiel zu nennen, wenn du bei Quirion das Premium-Paket abschließt, wo du also einen Berater, der Händchen hält, wenn du so willst, dir dazu buchst, dann ist das wiederum einer der Berater in den 13 Niederlassungen der Quirin Privatbank. Mhm. Und daran merkst du schon, dass sozusagen das jetzt nicht ganz losgelöst ist von Quirin, sondern wir am Ende eine Familie sind, und deswegen passt es vielleicht nicht auf jeden oder auf einen klassischen Finanzinvestor. Mhm.
Gleichzeitig entdecken ja viele Banken auch gerade das Thema Versicherungen und beleben die Bank Assurance neu oder heben sie aus der Taufe. Wieso habt ihr eure Versicherungslösung schon eingestellt?
Du meinst wahrscheinlich, wir haben mit einer Versicherung eine Kooperation gemacht, wo wir sozusagen eine Lebensversicherung, also eine Ummantelung einer Vermögensverwaltung gemacht haben. Der Steuervorteil ist ganz einfach, dass die Dividenden dann reinvestiert werden können, ohne dass du Abgeltungssteuer bezahlst. Das ist einfach vertrieblich für uns eine große Herausforderung gewesen, das dem Kunden klarzumachen. Und offensichtlich ist es so, dass so ein klassischer Banker dann diese Vorteile nur schlecht dem Kunden erklären kann. Und deswegen ist es uns nicht gelungen, da nennenswertes Volumen zu produzieren, obwohl das sozusagen in manchen Kundensituationen durchaus spannend sein kann. Mal gucken, vielleicht werden wir eines Tages nochmal das wieder ausprobieren.
Also steht es bei euch auf der Agenda?
Es gibt einen echten Nutzen. Und deswegen, ja.
Ja. Ja. Ja, okay. Wann können wir denn damit rechnen?
Mal gucken. Gib mir 12 Monate.
Okay, das, dann reden wir nochmal drüber. Spannend, ja. Habt ihr noch weiteres sozusagen Richtung, also Öffnung in...
Na, das, was wir bei Quirion, ich sag mal, mit großer Werf vorantreiben, ist, dass wir eben für kleinere Anlagebeträge interessant sind. Wir fingen ja an ab 10.000 und wir sind heute ab 1.000. Mhm. Und du kannst ab 30 Euro kannst du quasi monatlich sparen. Damit sind wir schon im Volumen weiter runtergegangen, und wir haben alle im Team einen großen Antrieb, sozusagen das Sparen in das tägliche Leben stärker zu integrieren. Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt keine Zinsen mehr, und ich glaube, seit Corona wissen wir alle, dass es wahrscheinlich sehr, sehr lange keine Zinsen gibt, und nach Inflation du eigentlich eine negative Verzinsung hast. Also du vernichtest Geld. Und deswegen glauben wir, dass sozusagen da eine, oder bin ich überzeugt davon, und wir glauben alle, dass da eine neue Generation ranwächst, die vielleicht offener ist auch für Aktienanlage, für Kapitalmarkt, und die einfach auch sozusagen regelmäßig sparen möchte, und das intelligent. Und deswegen ist unser Ziel weiter, diese Beschränkungen, diese Euro-Beschränkungen runterzubringen, sodass, wir haben vorhin mal über Sparen und Kinder nachgedacht, dass eben auch Centbeträge am Ende gespart werden können. Und das ist unser Ziel, was uns antreibt, sozusagen wirklich hier den Deutschen, die ja nachweislich schlechte Sparer sind, weil sie zu viel Geld auf dem Konto liegen haben, eben zu besseren Sparen zu machen.
Ein interessanter Punkt, ne? Also viele Deutsche denken wahrscheinlich, wir sparen doch, weil wir das Geld auf dem Konto haben, aber das hat sich ja sozusagen entkoppelt. Sparen hat nichts mehr mit einem Konto zu tun.
Wenn ich es auf dem Konto habe, wird es jedes Jahr weniger wert.
Ja.
Ne, nach Verrückt. Inflation. Das ist eine Situation, die ist einmalig und ich glaube, das kann eben auch wirklich zum Game Changer sein, dass sozusagen das Thema Aktien und Kapitalmarkt endlich mal in Deutschland auch positiv besetzt
sind. Ja, ganz neue Zielgruppen, die plötzlich darüber sprechen, ne? Weil
genau.
Ob sie in Immobilien investieren, in Aktienpakete, was vor 10, 15 Jahren immer noch so dieses, naja, Aktien, das ist ja nur was für die richtig viel Geld haben. Da hat ja tatsächlich ein Mindset-Wandel stattgefunden.
Genau.
Wann geht ihr denn eine erste langfristige, belastbare Kooperation mit einem Fintech ein?
Also jederzeit gerne, unter den Bedingungen, die ich genannt habe, dass wir eben eine Anlagephilosophie haben.
Hast du jemanden im Blick? Würdest du den gerne mal treffen?
Ja, ich...
Oder hast ihn schon getroffen, aber ihr seid noch nicht...
Wir haben noch nichts zu verkünden und wir sprechen natürlich laufend und vielleicht gibt es eines Tages sozusagen eine glückliche Fügung und ich kann dir was präsentieren.
Okay. Wie lange möchtest du deinen Job noch machen? Stell mir den relativ zeitintensiv vor. Und pendelst du eigentlich zwischen...
Nee, ich lebe jetzt mittlerweile
dauerhaft.
In Brandenburg und in Berlin. Und von der Seite pendel ich hier so ein bisschen.
Ja, okay.
Und ich bin natürlich dann auch bei meinen größeren Kindern in Nordbayern. So von der Seite, ja, ich bin schon unterwegs. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich verspüre keine Lust, nichts mehr zu tun, sondern erst recht Lust, was zu tun. Mhm. Und wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass in Quirion und Quirin eben viel Potenzial steckt und viel unternehmerische Leidenschaft man da noch reinlegen kann, um die beiden Unternehmen noch viel größer zu machen. Wir verwalten heute 4,4 Milliarden. Ich wüsste nicht, warum wir nicht auch 10 Milliarden verwalten können. Und das ist das Ziel. Und das kann eben sehr, sehr spannend sein, eben auch gerade durch dieses Umfeld, wo es auf dem Konto sozusagen nichts mehr gibt und du eine Negativverzinsung hast. Also ich habe große Lust, das noch lange zu machen.
Lange, lange heißt 10, 15 Jahre oder wirklich?
Naja, in jedem Fall werde ich bis 65 was tun. Ob ich das dann in einer anderen Rolle oder wie auch immer, das weiß ich noch nicht. Das ist mir zu weit weg.
Viele Vorsitzende von Dynastien gehen ja dann irgendwann ins Mäzenatentum, ja? Was wäre denn so deine alternative Beschäftigung nach der Rente?
Ja, mich interessiert tatsächlich Design stark.
Ach so, und dann fängst du
Architektur
an.
Architektur interessiert mich, Fotografie interessiert mich. Das sind Dinge, die mir Spaß machen. Aber wie gesagt, das ist mir alles noch viel zu weit weg. Aber eines Tages vielleicht tue ich dann mehr in diesem Bereich.
Also tatsächlich ist das nicht nur flapsig dahingesagt, sondern für dich auch einen denkbaren Weg, Kunst zu sammeln.
Ich bin jetzt kein Kunstsammler, sondern mich interessiert tatsächlich mehr Design, Architektur, Innenarchitektur. Das sind Sachen, die mir großen Spaß machen und die mich interessieren. Und keine Ahnung, vielleicht fange ich mal an, mehr Fotos zu machen.
Mhm. Du hast mir ja im Vorgespräch verraten, das fand ich ja sehr sympathisch, da du ja auch einige Amas schon angehört hast und dann ja ganz oft das Thema auf den persönlichen Ausgleich kommt, ist es bei dir nicht das Joggen. Bei mir nämlich auch nicht. Gehe ich auch ganz offen mit um. Fühle mich auch kein bisschen schlecht dabei. Findest du deinen persönlichen Ausgleich?
Also ich finde den Ausgleich tatsächlich auf dem Land in der Natur. Das brauche ich und das ist mir auch wichtig, dass ich mag einfach gerne in die Landschaft schauen. Ich mache auch gern mal Sport. Ich fahre sehr gerne Mountainbike. Aber es ist jetzt, ich mache jetzt mir keinen Stress, sondern ich möchte mal sagen, ich bin ein Genussfahrer. Ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie ein bestimmtes Tempo oder sonst irgendwas zu machen, sondern ich möchte fahren, ich brauche auch Bewegung, aber es ist jetzt nichts irgendwie, was für mich persönlich jetzt anstrengend werden sollte, sondern es ist einfach Freude. Und sonst bin ich gerne wirklich auch im Garten und fahre auch gerne mal auf dem Rasentraktor und mache irgendwelchen anderen Quatsch.
Das muss man sich dann so vorstellen, ja, du auf so einem hohen Mähtraktor, ja.
Das kann.
Und wenn es schon nichts mehr zu schneiden gibt.
Das kann, nee, das, so bin ich nicht. Ich mache das nur, wenn es sein muss. Aber ja, das ist auch so eine Arbeit, ist Erholung, weil du an nichts denkst und dich doch irgendwie konzentrieren musst. Und auch das ist mir ein wichtiges Element.
Total, ne? Ja. Fährst du denn täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit wenigstens? Weil auch das machen viele, die ja in Brandenburg wohnen und dann.
Ja, das ist in dem Fall jetzt nicht ganz so leicht.
Zu weit,
aber also das funktioniert jetzt momentan nicht. Nee.
Okay. Gut. Am Ende eines Ask Me Anythings habe ich immer so 5 Fragen, die du ganz kurz beantworten kannst. Allerdings, da mir nicht klar war, dass du mittlerweile dauerhaft in Berlin bist, habe ich sie so ein bisschen auf diesen Unterschied Berlin und Bayern festgelegt. Deswegen, genau, aber guck halt einfach mal.
Ja.
Berliner Currywurst oder Nürnberger Lebkuchen?
Ich entscheide mich für den Lebkuchen.
Weil du Vegetarier bist oder?
Nein.
Eine Naschkatze.
Ja, wenn du die Wahl zwischen Nürnberger Bratwurst und Currywurst gegeben, hätte ich mich auch für die Nürnberger Bratwurst entschieden, weil die liebe ich. Ich mag den Lebkuchen und ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Das ist für mich noch ein größerer Genuss als eine Currywurst mit viel Ketchup.
Ja, okay. Hast du ja gerade selber schon gesagt, du lebst jetzt mittlerweile in Brandenburg, aber Brandenburg oder Bayern?
Also ich komme ja aus einem hügeligen, genau genommen bin ich in Nürnberg aufgewachsen.
Ja.
Ich mag die Hügeln, aber ich habe den Reiz von flachen Landschaften und den vielen Seen hier entdeckt. Und von der Seite momentan, ich habe wahnsinnig Lust, hier diese Landschaft im Brandenburgischen zu erleben.
Anzug oder Lederhose?
Also da ich aus Franken komme, ist die Lederhose für mich eigentlich kein natürliches Klamotte. Von der Seite, ja, ich trage schon auch Anzüge, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Anzüge meine Leidenschaft ist, aber ich entscheide mich für Anzug.
Wobei ja Nürnberger, glaube ich, aber auch doch nach München sehr orientiert sind, oder? Zum Fest zu feiern, oder kenne ich die falschen Nürnberger?
Nein, du kennst die falschen. Also eigentlich pflegen wir eine große, zumindest fußballerische Feindschaft mit dem FC Bayern und München.
Okay.
Und von der Seite her, ein Nürnberger ist erstmal ein Franke und eben kein Oberbayer. Aber ich gebe zu, in meiner Jugend war das noch so. Heute trägt die Jugend in ganz, auch in Franken, Lederhose viel bei Festivitäten. Das hat sich sehr gewandelt. Also der Durchmarsch der oberbayerischen Mode ist nicht wegzudenken aus Franken, und sowas trifft man auch selbst in Berlin.
Ja, das stimmt. Bei uns um die Ecke. Ja, da feiern sie auch immer. Es ist immer etwas befremdlich, wenn sie dann da in so einem Dirndl hier vorbei rauschen. Okay, Pilz oder Weißbier?
Also ich entscheide mich definitiv für das Pilz. Ich mag herbere Biere viel lieber als süße. Und für mich ist das Weizen vielleicht nach dem Sport, aber wenn man echtes Bier trinken will, definitiv Pilz.
Oder bist du eigentlich eher ein Weintrinker?
Ich trinke eigentlich auch lieber einen Wein.
Okay, ja. Rot oder Weiß?
Am liebsten beides.
Zusammen?
Nein. Also je nach Situation, aber ich mag Weißwein, gerade im Sommer wahnsinnig gern.
Ja.
Und aber dann, wenn es später ist, auch gern mal einen Schluck Rotwein.
Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Fahrrad oder BMW?
Ich liebe schon mein Mountainbike-Fahrrad.
Mhm. Okay. Vielen Dank für das sehr informative und unterhaltsame Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Ja, danke auch, Christina. Hat mir auch Spaß gemacht.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.